ein Deal, sie alle zu knechten.
Mit dieser Tolkien-Anleihe kann man die Reaktionen auf das Handelsabkommen umreißen, das am letzten Wochenende in Schottland nach längeren Verhandlungen zwischen den USA und der EU abgeschlossen wurde. Schmerzhafte Zölle aus den USA gegenüber den europäischen Exporten und keine Zölle von US-Importen in die EU und massive Investitionen der Europäer in die USA. Noch Fragen? Ja, wir haben welche. Was steht genau drin in der Vereinbarung zwischen der EU und den USA? Wer profitiert und wer nicht? Und was heißt das alles für die deutsche Wirtschaft und die Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 130. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 31. Juli 2025 und bei mir im höchsten Podcaststudio Frankfurt sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Guten Morgen, Dirk.
Ja, jetzt haben wir es ja, ne? Die wichtigste Sache im Universum wurde geklärt. Der Handelsdeal, der ist da. Und es ist ja eigentlich schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Daher auch nochmal an dieser Stelle, wie findest du es denn, was da abgelaufen ist und wie findest du denn, was da rausgekommen ist?
Ja, es ist in der Tat nicht mehr viel Neues, was man sagen kann. Man kann sich nur noch einem Lager zuordnen, die da wären, das jetzt das Ende der deutschen Wirtschaft oder alles nicht so schlimm. Also, das definitiv nicht das Ende der deutschen Wirtschaft. Es ist das Ende der bisherigen Handelsordnung auf der Welt, würde ich sagen. Und es ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, was für ein politischer Zwerg Europa in der Welt eigentlich ist. Meine Interpretation ist, eigentlich gibt es gar keinen Deal. Die USA haben einfach einseitig die Welthandelsordnung aufgekündigt. Trump braucht Geld, das will er über die Zölle einspielen. Und die Interessen seiner politischen Partner, wenn er das Wort überhaupt kennt, in der Welt, die interessieren ihn überhaupt nicht. Er hat ein gutes Gewissen, weil er sagt, die USA haben sowieso schon die ganze Zeit und zwar lange genug den Rest der Welt alimentiert. Militärischer Schutz, Beiträge internationaler Organisationen, alles Mögliche. Und damit ist jetzt mal Schluss. Ja, und die EU und alle anderen Länder, die haben eigentlich nur die Möglichkeit, jetzt darauf irgendwie zu reagieren. Und in Europa, die EU hat einfach den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Ich glaube, die haben ein Kalkül aufgestellt, was gar nicht so dumm ist. So nach dem Motto, was passiert, wenn wir das Ganze jetzt hier eskalieren lassen? Hätte man ja tun können. Ja? Man hätte ja gegen Zölle im Güterbereich machen können. Man hätte die US-Plattformunternehmen das Leben schwer machen können, hier in Europa mit Steuern und so weiter. Aber was wäre passiert? Trump wäre wahrscheinlich durchgedreht und hätte da irgendwelche Fantasiezölle für Europa ausgesprochen. Das haben wir in China ja gesehen. Die US-Plattformunternehmen hätten in Europa die Preise erhöht und dann wäre wahrscheinlich dem einen oder anderen Europäer dann aufgegangen. Ups, sie haben ja gar keine Alternative für Microsoft Windows, für Apple iPhones, für Instagram und so weiter. Dann hätte die US-Regierung die Unterstützung für die Ukraine dann mal wieder abgestellt. Zwischenzeitlich wären die Börsen eingeknickt hier in Europa um 5% und dann hätte man sich wahrscheinlich nach 4 Wochen wieder hingesetzt und sich auf einen Deal geeinigt, dann wären es vielleicht 12 statt 15% gewesen. Und ich glaube, das war es einfach aus Sicht der Europäischen Union nicht wert. Man ist zwar ein großer, wirklich einer der ganz großen Wirtschaftsräume auf der Welt, aber man hat gegenüber den USA eben zu wenig Vorteile. Man ist im Gegenteil, man ist technologisch abhängig und man hat keine militärische Macht. Und das sind die Dinge, die, glaube ich, den Ausschlag gegeben haben. Ja, das ist die eigentliche Botschaft dieser Woche. Ja. Europa ist politisch ein Zwergenstaat. Hier Clemens Fuß vom IFO-Institut hat von einer Demütigung Europas gesprochen. Das fand ich bemerkenswert. Ich fand es richtig, ich fand es bemerkenswert. Ich weiß aber nicht, ob er sich damit auch bewusst ist, dass er damit den Begriff aufgegriffen hat, den die Chinesen für ihre dunkle Zeit jetzt hier in den letzten 200 Jahren verwendet haben, wo sie in der ökonomischen Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Es sind wirklich eher die politischen Seiten, die zu denken geben sollten, weniger die ökonomischen, da finden Anpassungen statt. Also die Tatsache, dass es eben gar kein Staat ist hier in Europa, der überhaupt vernünftig reagieren könnte. Damit fängt das Problem an. Und für all diejenigen, die das bisschen Europa, was wir haben, jetzt gleich wieder auflösen wollen, denen sei gesagt, mit einem selbstständigen Deutschland wäre Trump jetzt auch nicht anders umgesprungen. Die 5 Prozentpunkte da weniger Zoll, wo die Briten, die Briten jetzt hier wieder als selbstkontrollierte Wirtschaftsnation genießen, die machen jetzt keinen Unterschied. Na, die politische Botschaft hieraus für mich kann nur lauten, wie machen wir Europa mächtiger? Ja, das ist jetzt ein weites Feld, das reicht auch über meine Kompetenz hinaus, deswegen will ich auch gar nicht lange noch darauf eingehen. Hier mache ich jetzt mal einen Punkt.
Muss man auch wissen, ne? Wenn man selber mal einen Punkt macht. Einfach. Ja. jetzt hast du das so ganz schön so global-galaktisch, wie man so schön sagt, abgerundet, das ganze Thema. Aber jetzt lass uns doch mal so ein bisschen reinschauen. Was heißt das für die Wirtschaft? Vielleicht mal mit besonderem Blick auf Europa und Deutschland. Haben wir da jetzt große Auswirkungen zu fürchten? Oder sagst du, naja, im Wesentlichen sind wir da, wo wir angefangen haben wieder?
Naja, die Wirtschaft ist natürlich direkt betroffen. Na klar. Allerdings muss man, glaube ich, stark unterscheiden. Also die großen internationalen, auch europäischen börsennotierten Unternehmen, vielleicht mit wenigen Ausnahmen, die werden sich schnell anpassen und die werden auch ihre Gewinne, ihre Margen und ihre Umsätze wieder optimieren, um eben so wenig wie möglich Gewinndynamik zu verlieren. Das macht man eben, indem man immer noch die Weltwirtschaft benutzt. Zölle heißen ja nicht, dass die Weltwirtschaft völlig deglobalisiert hat. Direktinvestitionen sind ja weiterhin als wesentliche Säule der weltweiten Aktivitäten möglich. Direktinvestition bedeutet, dass eine Firma, eine Fabrik, eine Produktionsstätte oder sonst irgendein Unternehmen, Tochterunternehmen in einem anderen Land aufbauen kann und diese Form der Globalisierung ist ja weiterhin vorhanden. Im Gegenteil, Trump will das ja, dass die Firmen nach Amerika kommen. Also insofern gibt es da sehr viele Stellhebel, die die Unternehmen jetzt ziehen werden, sodass die negativen Auswirkungen eher auf die Wirtschaftsstandorte, das heißt die Wirtschaftsregionen, zu sehen sind, also bei den Jobs in diesen Regionen, bei den Wirtschaftsstrukturen in diesen Regionen, sind die hochproduktiv oder wenig produktiv und was für ein Wohlstand resultiert daraus. Große Unternehmen sind eben in der Lage, Standorte zu wechseln, ja, und sich dann anzupassen. Das ist auch der Grund, warum eben der Aktienmarkt so stabil auf diese Zölle reagiert hat, weil die großen Unternehmen ja diejenigen sind, die notiert sind und das wird sich auch so fortsetzen. Die kleinen Unternehmen, die das eben nicht können, die müssen jetzt von der Qualität her andere Aufgaben bewältigen. Da kann es sogar eine Existenz des Geschäftsmodells geben. Die werden versuchen, sich umzuorientieren. Wenn es eben ein Amerika-Geschäft gab vorher und das jetzt nicht mehr möglich ist, dann wird man versuchen, neue Abnehmer zu finden, vielleicht neue Geschäftsbereiche aufzubauen und alte abzubauen. Und das wird schon dazu führen, dass sich die Aktivität, die gesamte ökonomische Aktivität stärker regionalisiert. Region heißt aber in dem Fall Europa, ja. Also das ist schon eine Riesenregion. Deswegen gibt es eben ja auch da so viele Möglichkeiten, auszuweichen. Und das ist auch das, was man im Lehrbuch von Zöllen erwartet. Die Zollmauern, die aufgebaut werden, da versuchen die Handelsströme sich drumherum woanders hin zu bewegen und kehren vielleicht sogar auch mehr oder weniger zurück ins Ausgangsland. Das heißt also, der Handel wird dann insgesamt weniger werden. Und Verlierer sind dann so gesehen bei dieser Betrachtung dann eben vor allen Dingen die privaten Haushalte, also die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger. Und zwar in Europa genauso wie aber auch in den USA. Ich verstehe es gar nicht. Die USA sehen jetzt aus wie der strahlende Sieger. Wahrscheinlich muss man so eine Marketingfigur wie Donald Trump eben da haben und dann läuft das schon. Aber da muss man sagen, die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Wir haben jetzt gerade die BIP-Zahlen für Amerika bekommen, auf dem ersten Blick Bombenzahlen. Aber wenn man hinter die Kulissen blickt, dann sieht man, dass zurzeit gerade die Nachfrage erodiert in den Vereinigten Staaten. Und für Deutschland werden wir die BIP-Prognose um 2/10 zurücknehmen. In Europa werden wir sie für 1/10 zurücknehmen. Das hört sich jetzt ganz wenig an, aber da muss man bedenken, dass wir dauerhafte Zölle ja schon vorher, schon seit dem Frühjahr eben als Annahme in unseren Prognosen haben und deswegen auch schon entsprechend runtergegangen sind. So ist es jetzt auch gekommen, mehr oder weniger, wie wir erwartet haben. Das heißt, der Anpassungsbedarf bei uns ist jetzt nicht so groß.
Aber ein Punkt ist ja, und ich glaube, das ist ja auch was, was viele jetzt immer wieder gesagt haben, wenn dieser Deal jetzt da ist, dann ist ganz wichtig für Unternehmen, es gibt jetzt Planungssicherheit. Wir wissen jetzt, was passiert und wir wissen jetzt, was kommt, was auf uns zukommt, worauf wir uns einstellen müssen. Und das ist ja ganz wichtig für Unternehmen. Ist es denn so, dass wir jetzt Planungssicherheit haben? Oder sagst du,
das halte ich so ein bisschen für so ein Ungeheuer von Loch Ness-Argument. Also jeder redet drüber, hat keiner es gesehen. Halte ich ein bisschen für überbewertet. Ich meine, das kann ja morgen schon anders sein wieder. Solange Trump da sein wird, wird er immer mit solchen Kommunikationsexplosionen mit Themen kommen, die völlig übertrieben sind. Das ist seine Art, völlig übertriebene Forderungen, Projekte rauszuhauen, damit man mit dem, was hinterher übrig bleibt, dann entweder zufrieden ist oder sagt, es ist doch nicht so schlimm. Das ist wirklich eine, keine Ahnung, so eine psychologische Marketingveranstaltung, die haben wir jetzt mehrfach vorgeführt bekommen. Und wie gesagt, das wird bei ihm weitergehen. Planungssicherheit ist schon wichtig, aber Planungssicherheit, würde ich sagen, könnte eher die heimische Wirtschaftspolitik hier in Europa liefern. Wie überhaupt man jetzt diese Zölle nicht als Sündenbock dafür verwenden darf, dass es in der eigenen Wirtschaft hier nicht mehr rund läuft. Ja, im Gegenteil, andersrum wird ein Schuh drauf. Gerade wenn sich eben alles ändert auf der Welt, Zölle, Kriege, Energie, Klima, da muss man es eigentlich der heimischen Wirtschaft leichter machen, sich neu zu erfinden, sich zu verändern, neue Strukturen, neue Produkte, Innovationen machen. Ja, und was wir machen hier in Europa, ist immer noch das Gegenteil. Wir haben Regulierungen, selbst bei neuen Dingen sofort einregulieren das Ganze. Und wir glauben, wir können uns all die Dinge leisten, die wir aus der Vergangenheit kennen. Und das ist dieser Situation nicht mehr angemessen.
Dann lass uns jetzt nochmal einen Blick werfen auf die Konsequenzen für Anlegerinnen und Anleger. Was heißt es denn für die Kapitalmärkte, für die Aufstellung von Portfolios und wie sollten denn Privatanlegerinnen und Anleger darauf jetzt reagieren? Also soll ich jetzt gleich mal gucken, was habe ich so für Aktien im Portfolio, die vielleicht Verlierer sein können? Soll ich die rausschmeißen? Soll ich in Gewinner investieren? Also da gibt es ja eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten, die man da jetzt aufmachen könnte. Wie siehst du denn die Sache? Also wie sollte man da jetzt am besten vorgehen? Was sollte man tun oder auch vielleicht nicht tun?
Was das für die Kapitalmärkte heißt, das haben wir ja gesehen. Die Aktienmärkte reagieren überhaupt nicht. Die Unternehmensergebnisse in der aktuellen Berichtssaison gerade hier, die sind so gut in den USA. Da gibt es neue Höchststände. In Europa stehen wir aber auch nicht weit von den Höchstständen entfernt. Die Zinsen, Anleihemarkt hat überhaupt nicht reagiert. Einzig der Dollar, der ist eben deutlich stärker geworden, aber das muss man ja vor dem Hintergrund sehen, dass es ja eine wilde Abwärtsreise gegeben hat in den letzten Monaten. Das scheint uns eher eine zwischenzeitliche Korrektur zu sein. Das soll heißen, also die Märkte gehen davon aus, dass sich die Wirkungen von diesen Zolleinführungen, den einseitigen Zolleinführungen durch die USA auf die Wirtschaft, auf die Weltwirtschaft eher allmählich entfalten. Das heißt über die nächsten Jahre und nicht in so einem plötzlichen Super-GAU oder Abbruch der Weltwirtschaft. Auch ist dieser Schritt jetzt, das heißt also diese Zollmauern, die da jetzt aufgebaut worden sind, auch nur ein Baustein, wenn man tatsächlich eine andere Wirtschaftsordnung am Ende haben will. Wir müssen sehen, wie weit dieser Umbau der Weltwirtschaft auch wirklich geht. Es ist eher eben eine Etappe auf der Reise zu einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Und dann sehen die Märkte natürlich auch, dass auf dieser Reise sich die Passagiere an das veränderte Klima anpassen werden. Da wiederhole ich mich, die großen internationalen, die börsennotierten Unternehmen, die werden sich schnell anpassen. Die negativen Auswirkungen sind eher auf Basis der Wirtschaftsstandorte zu spüren. Soll nicht heißen, dass nicht auch die Unternehmen federn lassen müssen. jetzt gerade auch wieder in der aktuellen Berichtssaison, die Unternehmen, die viele US-Unternehmen sprechen von Gewinneinbußen durch die Zölle, die sie bisher geschluckt haben. Und kurioserweise versucht jeder, das Wort Preiserhöhung in den USA zu vermeiden. Die wurschteln sich da in den Ausblicken alle drumherum, sagen, sie werden die Preise optimieren oder zielgerichtet gestalten. Da haben sie natürlich alle die Erfahrung von Walmart im Rücken, die ja gesagt haben, wir werden das einfach weitergeben an unsere Kunden, und die dann einen heftigen Streit mit Donald Trump gekommen ist, der fast die Preise reguliert hätte für die Lebensmittel. Das steckt jetzt allen da in den Knochen. Heißt aber, dass eben alle leiden werden, und das ist eben dann auch die Konsequenz für die Anleger. Es wird eher in den Gesamtrenditezahlen für die Anlageklassen, das heißt Aktien, Anleihen, Aktien und Zinsen, in der Zukunft allmähliche Veränderungen geben. Das heißt also, wenn das weltweite Wachstum wirklich ausgebremst wird durch weitere Zollmaßnahmen, dann wird eher das gesamte Renditepotenzial nach unten gehen, als dass man jetzt hektisch sagen muss, die Region ist besser als die andere. Das ist eben nicht so. Gerade bei Zöllen sind beide Regionen, das zollerhebende Land und die Handelspartner, in etwa zu gleichen Teilen an den negativen Konsequenzen beteiligt. Insofern ist es jetzt vermessen zu sagen, man muss jetzt Amerika kaufen oder man muss jetzt Europa kaufen. Europa hat sicherlich Chancen, und das haben ja internationale Portfolioanleger auch durchaus vorweggenommen schon. Aber nur dann, wenn es sich intern tatsächlich reformiert und mehr Dynamik hinbekommt oder wesentlich mehr Geld ausgibt. Das Letztere passiert, und deswegen haben, wie gesagt, einige internationale Fonds gesagt, sie allozieren wieder mehr Geld in Europa, weil man eben im nächsten Jahr erwartet, dass die Dynamik anspringt. Das hat aber mit den Zöllen überhaupt nichts zu tun, sondern das sind allein die Fiskalprogramme, die hier laufen. Das allein wird es auch nicht bringen dauerhaft, sondern Europa müsste, wie gesagt, bei der Flexibilität bei neuen Technologien eben wahnsinnig aufholen, um wirklich eine dauerhafte Erfolgsgeschichte zu machen. Insofern muss man das wirklich ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Für den Anleger heißt es nach wie vor, weltweite, also internationale Portfolios sind unverzichtbar. Und das hat mit diesen Zöllen auch nicht so viel zu tun, weil es ist ja die gesamte Welt, die mit Zöllen belegt wird. Es ist eine einseitige Aktion der Vereinigten Staaten. Und wir achten jetzt vor allen Dingen viel mehr darauf, wie sind jetzt die Reaktionen? Gibt es Zweitrundeneffekte? Das heißt, kommen jetzt andere Länder auch auf den Trichter, dass sie eben Zölle aussprechen wollen? Dann hätten wir wahrscheinlich nochmal eine andere Situation. Deswegen ist es schon bemerkenswert, dass die EU gesagt hat, nee, wir bleiben beim Freihandel. Und wir lassen das mit den Zöllen. Bin gespannt, wie das durchhaltbar ist.
Naja, zumindest hat Donald Trump ja jetzt auch noch, ich glaube, es kam heute Nacht irgendwie mit Südkorea beispielsweise ein Abkommen, ich glaube, mit Thailand auch noch geschlossen, so kurz vor knapp. 1.8. Ja. War ja so die Deadline.
Genau, aber, er ist mit allen Ländern dabei, parallel zu verhandeln, und es kommt fast überall Ähnliches raus.
Ja, wäre ja sonst auch Wahnsinn, ne? Also wenn es mit jedem Land eine einzelvertragliche Regelung gibt, dann wird es natürlich schwer.
Zumal die ja alle noch ausgemalt werden müssen. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist ein Rahmenabkommen.
Genau, es ist also nichts fixiert bisher. Ja. Also es ist nur gesagt worden, ja, so ungefähr wollen wir es machen, so, ja, alles klar, Handschlag. Und der eigentliche Vertrag, der muss ja erst noch ausgearbeitet werden.
Das ist das Vertragte bei solchen Handelsabkommen. Da geht es eben um die gesamte Wirtschaft, um die Außenhandelsbeziehungen. Und wenn man da wirklich mit dem anderen Land anfängt zu sagen, wir machen jetzt Bedingungen, ja, wir machen keinen Freihandel, sondern wir machen Bedingungen, da muss man fast für jedes Produkt anfangen zu formulieren, welche Zölle gelten, welche Regulierungen gelten, welche Standards gelten. Und deswegen sind Handelsabkommen dann immer regelmäßig ja mehrere tausend Seiten dick und dauern irgendwie 10 Jahre in der Vorbereitung. Insofern muss man mal sehen, was dann da wirklich an Maßnahmen am Ende nach 5 Jahren tatsächlich rauskommt.
Zumal es tatsächlich ja einen riesen Katalog gibt für die unterschiedlichen Produktkategorien. Ne? Also Ausnahmen, es geht dann runter, richtig, genau. Keine Ahnung, Spielzeug aus Plastik, nicht aus Plastik, ja. Aber Spielwaren, die keine Spielzeuge sind, aber nicht Pokerkarten, und also das ist Wahnsinn. Das ist ein Riesenkatalog, und der muss eigentlich komplett...
Du kannst dich bei der Kommission bewerben damit, ja. Das ja, ist genau,
auf jeden
genau
Fall.
So denken die. Ja. Aber das ist, wie gesagt, da hat die Kommission jetzt in Europa nichts...
Nee, es gibt schon immer eigentlich.
Das ist eben das Kennzeichen von solchen Handelsgesprächen.
Ja. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen draufschauen. Inwiefern kann man denn schon sagen, das sind Gewinner in Anführungszeichen Branchen und das sind Verliererbranchen. Also wenn ich jetzt so drauf gucken müsste, so auch aus der Nachrichtenlage der letzten Tage, hätte ich gesagt, die Autobranche, die wird leiden und das tut sie ja auch schon offensichtlich.
Ja, das ist richtig. Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer von diesem Regelwerk, das dann auch kommen wird. Also du hast recht, die Autos hier in Deutschland sind schlechter dran als der Maschinenbau, ja. Gerade Maschinenbau hat immer darauf hingewiesen, deutsche Maschinen sind immer noch, muss man wahrscheinlich sagen, häufig konkurrenzlos, auch in den USA. Das heißt also, da können die Zölle dann höchstens die Nachfrage ein bisschen dämpfen. Aber es gibt dann keinen US-Anbieter, der gleich alle Aufträge wegschnappt. Um das mal zu verdeutlichen, wie man hier denken muss, das Ganze ist extrem differenziert. Man kann fast keine Pauschalaussagen treffen. Selbst im Automobilbereich muss man noch differenzieren. Also, erstmal bei Autos gibt es eine große Konkurrenz in Amerika von amerikanischen Herstellern. Das ist schlecht für die deutschen Autos, klar. Da muss man aber sehen, andere Länder, ja, Autokonkurrenten, China zum Beispiel, die haben teilweise deutlich höhere Zölle. Ja, ist wieder gut für deutsche Autos. Dann muss man weiter gucken. Es gibt sehr viele firmenindividuelle Dinge. BMW zum Beispiel hat Fabriken in den USA, das ist schön für BMW. BMW hat aber auch Fabriken in Mexiko, die sich mit ihren Zulieferern dann in den USA Vorprodukte hin und her schicken und dann immer Zölle zahlen müssen, das ist schlecht für BMW. Also was ich damit sagen will, man muss Produktions- und Absatzketten ziemlich genau analysieren, um jetzt rauszufinden, wer auf dieser Zollstrecke ist Gewinner, wer bleibt ganz liegen, wer ist Verlierer. Um dann halt im eigenen Aktienportfolio dann auszutauschen, unterzugewichten, überzugewichten. Und das kann dann teilweise innerhalb einer Branche total unterschiedliche Ergebnisse geben. Also man muss quasi wirklich jedes einzelne Unternehmen auf seine spezifischen Anfälligkeiten gegenüber dieser neuen Zolllandschaft abklopfen. Ja, würde sagen, klassischer Fall fürs professionelle Portfolio-Management. Das ist was dort jeden Tag gemacht wird. Aber insgesamt müssen wir ganz klar sehen, dürfen wir uns auch nichts vormachen, diese Zollreise wird uns am Ende alle schon belasten. Die Gewinne aller Firmen insgesamt werden leiden. Ja, zumindest in der Vergleich zur Situation, wo die Zölle nicht da gewesen wären. Ist ja kein Wunder. Der US-Staat nimmt 300 bis 400 Milliarden, plant er über die nächsten Jahre, über diese Zölle einzunehmen. Irgendjemand muss die ja bezahlen. Dass jetzt aber auch die US-Firmen bezahlen, habe ich gerade darauf hingewiesen, sieht man in der laufenden Berichtssaison, wo die gerade die Konsumgüterhersteller eben berichten, über Milliardenbelastungen, ja, die sie bisher eben selbst geschluckt haben. Mal sehen, wie das da weitergeht. So, wenn wir einen Strich drunter ziehen, was heißt das jetzt insgesamt? Also, würde ich sagen, erstens, die Märkte erwarten keinen Einbruch, sondern eher einen langsamen Strukturwandel. Zweitens, die Anleger müssen das hinnehmen. Es gibt nicht den US-Gewinner und den europäischen Verlierer. Verlieren tun alle. Das heißt, für einen europäischen Anleger weltweite Portfolios weiterhin unverzichtbar. Drittens, es kommt schon darauf an, Gewinner und Verlierer jetzt in jeder Branche zu bestimmen. Das ist keine leichte Aufgabe, weil es eben so viele Effekte gibt, weil es so komplex ist. Ja, dann muss das, ja, nochmal professionelles Research Management her. Und viertens würde ich sagen, ja, wenn das so weitergeht mit der Reise in die Zollhölle, ja, wenn es jetzt Gegenzölle gibt überall, und wenn Trump auch noch die Direktinvestitionen im Blick hat und den Kapitalverkehr, dann wird es langsam kritisch für die Rendite für Anleihen und Aktien generell. Dann geht nämlich das weltweite Wachstum richtig runter. So haben wir nur ein paar Zehntel Einbußen, aber dann haben wir wirklich ein Thema. Und dann müssen wir wieder neu rechnen. Aber dann sind es negative Konsequenzen, die alle betreffen, alle weltweit, würde ich sagen.
So, jetzt haben wir ganz viel über diese Zölle geredet, wie schon das ganze Jahr eigentlich gefühlt. Ja. Also das ist so der Dauerbrenner. Ich weiß nicht, es gibt immer solche Dauerbrenner, ne? Also eine Zeit lang war es die Inflation, jetzt sind es die Zölle. Da reden wir jetzt seit einem Dreivierteljahr drüber.
Ich glaube, das Thema wird dann durch sein. Also wie gesagt, wenn nicht gleich wieder die nächste Zollsau aus dem Weißen Haus losgelassen wird, aber ich denke, damit soll es dann auch erstmal genug sein. Für Trump ist vor allen Dingen wichtig Einnahmen.
Hm. Klar, Staatsschuldenthema haben wir ja auch schon mal angesprochen. Aber es gab ja noch was anderes. Nicht, dass wir nur über Zölle reden in dieser Folge, auch ein bisschen was anderes gab es auch noch. Die US-Notenbank, Federal Reserve, die hat ja entschieden, an der Zinsschraube nicht zu drehen. Das dürfte Donald Trump wieder mal nicht gefallen. Er hat sich ja schon mit Jerome Powell öffentlich mehr oder weniger darüber gestritten, dass doch mal bitte die Zinsen gesenkt werden sollen und am besten gleich ordentlich, damit es in den USA wieder ein bisschen vorwärts geht. Aber anscheinend sagt Jerome Powell, nee, das machen wir nicht, weil Inflation droht wegen der Zölle.
Ja, und interessant daran ist, dass es zum ersten Mal seit 30 Jahren zwei Abweichler gegeben hat. Ja, bei solchen Zentralbank-Sitzungen ist ja immer das Gremium, was abstimmt, der FOMC, das Offenmarktkomitee in den USA, hier bei uns ist es der Zentralbankrat. Und auch in Amerika ist das allermeistens einstimmig. Und diesmal gab es eben zwei Governors, die dagegen votiert haben, und zwar für Zinssenkungen. Zufällig diejenigen, die auch im Gespräch stehen, dafür vielleicht Jerome Powell zu beerben. Ich weiß nicht, ob das erwähnenswert ist. Wurden aber durch den Sachverstand der anderen überstimmt. Naja, man kann, wenn man da mit nicht Trump'schen Maßstäben, sondern mit wirklich objektiven geldpolitischen Maßstäben rangeht, kann man sicherlich eine Diskussion aufmachen. Die Fed hat nicht nur das Ziel Preisstabilität, sondern eben auch das Ziel Arbeitsmarktstabilität. Und man stellt fest, dass die Dynamik in der US-Wirtschaft nachlässt, dass auch der Inflationstrend, wenn man mal die Zölle abzieht, abwärts gerichtet ist. Und diese Zölle abzuziehen, das entspricht professioneller geldpolitischer Einschätzung, weil Zölle sind, wenn man es mal richtig über nachdenkt, ein einmaliger Preissprung nach oben. Und ein einmaliger Preissprung nach oben ist keine Inflation. Inflation ist dauerhaft, Jahr um Jahr um Jahr um Jahr um Jahr, eine zu hohe Geldentwertung. Ein einmaliger Sprung, sei es, ob man eine Mehrwertsteuer einführt oder ob man Zölle einführt, ein einmaliger Sprung ist dann im nächsten Jahr wieder vorbei und dann sinkt die Inflationsrate. Wenn sonst alles in Ordnung ist, sinkt sie wieder zurück. Insofern kann man durchaus einen Punkt machen und zu sagen, also hört mal, wir haben hier sehr hohe Zinsen in Amerika. Und das können wir mal langsam so ein bisschen lockerer lassen, weil wir sehen hier, dass die Ursachen dafür jetzt langsam abklingen. Und damit wir nicht wieder zu spät sind, ja, wenn dann die Konjunktur wirklich in die Grütze geht in der zweiten Jahreshälfte und die Preise eben dann doch stärker runterkommen, die Inflation stärker runterkommt, dann sind wir wieder zu spät. Also das ist nicht ganz aus der geldpolitischen Welt. Es ist jetzt keine Fantasieargumentation, die die beiden Abweichler da aufmachen. Aber es gibt eben auch ganz gewichtige geldpolitische Gegenargumente, die sich eben durchgesetzt haben in der Debatte oder bei der Abstimmung. Und diese Gegenargumente sind, dass man am Arbeitsmarkt diese Abschwächung noch überhaupt nicht sieht. Das ist ja das Ziel der US-Notenbank. Die Konjunktur geht zwar zurück, aber der Arbeitsmarkt ist richtig kräftig. Keine Arbeitslosigkeit, kein Anstieg. Bei der Inflation, richtig, man kann das alles abziehen. Aber es gibt natürlich eine Restwahrscheinlichkeit, dass Anstoßeffekte dann doch übrig bleiben. So ganz arithmetisch darf man das nicht verwenden. Vor dem Hintergrund ist es auch angemessen und gut vertretbar zu sagen, wir warten mit Zinssenkungen noch, bis diese Phänomene, ja, Wirtschaft wird schlechter, vielleicht sogar am Arbeitsmarkt, bis diese Symptome stärker geworden sind. Das ist die Lage in den USA. Deswegen bleiben wir auch dabei, dass die Zinsen sinken werden. In diesem Jahr sogar noch zweimal in den USA. Und dann wird es ganz spannend werden, wie stark ist die Abschwächung? Wenn die vertretbar erscheint an den Aktienmärkten und die Zinsen sinken, dann ist das eher gut. Wenn es zu stark nach unten geht, ja, dann müssen die Zinsen aber dann wahrscheinlich doch schneller noch gesenkt werden. Und da muss man sehen, was die Märkte aus diesem Konglomerat machen. Sehr schwache Wirtschaft ist natürlich wahrscheinlich eher ein Negativfaktor für die Aktienmärkte, der dann durchschlägt. Aber damit sind wir bei den Themen vom zweiten Halbjahr. Ich hoffe auch, dass wir das Z-Wort dann langsam mal begraben können, zumindest für eine ganze Weile lang. Wir haben jetzt auch genug Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und wieder zu den Daten, die Märkte eigentlich interessieren sollten. Wachstum, Inflation, Zinsen und so weiter zurückkehren können.
Na, dann hoffen wir das mal. In der nächsten Folge werden wir genau das tun. Wir schauen mal so ein bisschen zurück aufs erste Halbjahr und werden auch natürlich nach vorne schauen, was steht im zweiten Halbjahr noch so an. Da holen wir uns wieder Verstärkung mit dem Jörg Beusen, unserem Chief Investment Officer. Schauen wir mal so ein bisschen, wie er die Lage beurteilt. Und vielleicht kann er uns ja auch sagen, was ist denn mit den Gewinnern und Verlierern bis dahin? Die analysieren ja jetzt bestimmt kräftig ihre Portfolios und schauen genau da drauf, wer gewinnt, wer verliert, wen muss man übergewichten, wen muss man untergewichten. Durchaus eine tagesfüllende Arbeit, ne? Mit viel Research,
unbedingt,
mit viel
Arbeit. Unbedingt. Die meisten Leute denken, das kann ich ja selber machen. Dann sagen wir viel Spaß. Es gehört noch ein paar Kenntnisse dazu, eine US-amerikanische Bilanz zu lesen. Oder auch eine europäische.
Ja, ja, überhaupt Bilanzen lesen, nicht so einfach. Ja, das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie Fragen haben rund um das Thema Zölle, denn einen Augenblick müssen wir uns leider noch damit beschäftigen, Uli, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@dk.de oder kommentieren Sie unter einem unserer Social Media Posts. Da sehen wir das dann auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.